Ja, ich will schon sehr hoffen, dass es spannend wird. Ich freue mich auf jeden Fall, hier zu sein heute und ganz herzlichen Dank nochmal für die Einladung bei der AG Queer Studies. Das ist mein erster öffentlicher Vortrag im universitären Kontext, weshalb ich so in den letzten beiden Tagen auch recht nervös war und ich hoffe, dass die Nervosität der letzten beiden Tage so ausreicht, dass ich heute so ein bisschen ruhiger rangehen kann. Das Thema meines Vortrags lautet Queer, das sind die ganz Verrückten, Queer Politics in Deutschland im Spannungsfeld von queerer Theorie und Praxis und lesbisch-schwulen Politiken. Der Satz Queer, das sind die ganz Verrückten, stammt aus einer Gruppendiskussion, die ich im Rahmen meiner Magisterarbeit durchgeführt habe und kennzeichnet die Verortung von Queer, also diesem Begriff Queer, durch Mitglieder eines Vereins, der bereits seit über 10 Jahren schwul-lesbische Aktivitäten unterstützt, klassische Coming-out-Beratungen und Jugendgruppen anbietet und vieles mehr. In diesem Verein gab es zum Zeitpunkt der Gruppendiskussion bereits seit längerem Debatten über den Vereinsnamen, den ich jetzt aus Gründen der Anonymisierung leider nicht nennen kann. Grund dafür war, dass es nicht mehr ausschließlich Lesben und Schwule in diesem Verein aktiv waren, sondern auch Bisexuelle und Transgender. Der Begriff Queer spielte in den Debatten um den Vereinsnamen bisher nur am Rande eine Rolle. Was sich allerdings deutlich in der Gruppendiskussion zeigte, war ein Vermittlungsproblem. Der Begriff war zwar mit vielen diffusen Ideen und Konzepten verknüpft, seine Geschichte, Bedeutung und politischen Implikationen waren jedoch eher unbekannt. Die Erfahrung, dass queere Politiken und lesbisch-schwule Politiken nicht immer zusammengehen, sondern durchaus in einem spannungsgeladenen Verhältnis zueinander stehen, habe ich auch an anderen Orten machen können. In Freiburg beispielsweise während dieser Veranstaltungsreihe Queering Society, bei der sich irgendwie die lesbische und schwule Polizszene eigentlich nicht blicken ließ. Oder auch am Beispiel des lesbisch-schwul-bisexuellen Referats in Freiburg, das Veranstaltungen zu Transgender-Themen nicht unterstützt, weil das thematisch mit ihnen nichts zu tun hätte. Gleichzeitig wird das queer-feministische Referat als Konkurrenz wahrgenommen, das Publikum abschöpfen würde. Also dieses Teilergebnis meiner Magisterarbeit, dieses Spannungsverhältnis und Unklarheiten über den Begriff und auch diese persönlichen Erfahrungen beschreibe ich in meinem Titel als Spannungsfeld zwischen queerer Theorie und Praxis und lesbisch-schwulen Politiken. Die Fragen, einen kleinen Moment, jetzt komme ich schon durcheinander. Die Fragen, denen ich in meinem Vortrag nachgehen werde, habe ich in meiner Magisterarbeit bearbeitet und an der wird sich auch mein Vortrag orientieren. Also nochmal den Titel, den hatte Katrin ja aber auch gerade schon genannt. Zunächst interessiert mich, welches Verständnis von queer bei Gruppen vorhanden ist, die explizit queer-politische Arbeit machen und welches bei solchen Gruppen, die eben halt eher im Bereich traditioneller schwul-lesbischer Politiken agieren. Also klassischerweise sind dies ja Vereine, Anlaufstellen und Dachorganisationen wie Lambda oder der LSVD. Dahinter verbirgt sich auch die Frage, ob queer in diesen lesbisch-schwulen Zusammenhängen mehr ist als ein bloßes Synonym für Homosexualität. Weiterhin interessiert mich die Frage, ob und inwiefern es Anknüpfungspunkte gibt, beziehungsweise wo ein gemeinsames Vorgehen, gemeinsame Aktionen und ein Austausch möglich wären. Das beinhaltet als drittes aber auch die Frage nach Abgrenzung und Blockaden auf beiden Seiten. Für den weiteren Vortrag habe ich folgende Gliederung vorgesehen. Ich werde am Anfang meinen Ausgangspunkt und Begrifflichkeiten klären, dann nochmal eingehen auf die Entwicklung von Queer in den USA und in Deutschland, weil sich meine Fragestellung halt aus der besonderen Situation von Queer in Deutschland ergibt. Dann einige theoretische Grundlagen für verbindlich erklären und damit einen Schritt vorwagen aus der Unbestimmtheit des Begriffs heraus. Werde dann was zu meinem methodischen Vorgehen in der Arbeit sagen und dann die Auswertungsergebnisse darstellen mit Transkriptionsbeispielen. Am Schluss möchte ich zu einem kurzen Vergleich der Ergebnisse kommen und einem Fazit und ja, hoffe, dass wir daraufhin dann in eine nette Diskussion kommen. Zu den Klärungen. Den Hintergrund meiner Arbeit bildete mein Interesse, queer als politisches Konzept für soziale Bewegungen nutzbar zu machen. Dieses Interesse ist bei mir entstanden aus meiner zunächst primär außeruniversitären Beschäftigung mit Fragen rund um Geschlecht und Sexualität, die ich jedoch im Verlauf meines Studiums rahmen und theoretisch fundieren konnte. Aus diesem Grunde erlebe ich meine Beschäftigung mit queer nicht als reinen Denksport, sondern auch als zutiefst persönliche Angelegenheit. Zutiefst persönlich bedeutet hier, dass ich verletzlich bin und die Auseinandersetzung, die ich mit mir und anderen im Rahmen meiner Beschäftigung mit Queer Studies führe, nicht spurlos an mir vorübergehen. Ich möchte keine Stellvertretungspolitiken betreiben und meine Erfahrungen vorbehaltlos auf andere übertragen, die im Bereich Queer Studies arbeiten oder aktiv sind. Allerdings, und das ist mir wichtig, möchte ich die Erfahrung meiner eigenen Verletzlichkeit nutzen, um meinen Umgang mit anderen sensibler zu gestalten. In meiner Arbeit habe ich deshalb versucht, auf Verletzlichkeiten Acht zu geben und ich hoffe, dass mir dies weitgehend gelungen ist. Einen rücksichtsvollen Umgang miteinander wünsche ich mir deshalb auch für den heutigen Abend. Besonders wichtig ist mir dies in Bezug auf mein Datenmaterial, das ich auch nachher zum Teil vorstellen werde. Ich spreche bei dem schwul-lesbischen Verein, dessen Mitglieder bereit waren, für meine Arbeit eine Diskussion durchzuführen, von traditionell. Wenn ich traditionell sage, meine ich damit, dass der Verein aus einem Kontext kommt, in dem identitätspolitisch gearbeitet wird. Diese Form der politischen Arbeit hat in Deutschland selbstverständlichere, traditionelle Bezüge als identitätskritische Politiken, weshalb ich diesen Begriff verwende. Damit möchte ich jedoch zunächst keinerlei Wertung verbinden. Ich sehe diesen Verein grundsätzlich als potenziellen Verbündeten an, was auch bedeutet, vor allem für die Auswertung des Datenmaterials, einen respektvollen Umgang zu pflegen, auch wenn vieles von dem, was gesagt wurde, nicht oder nur bedingt meinen eigenen Vorstellungen und Überzeugungen entspricht. Einen solchen respektvollen Umgang wünsche ich mir halt auch, wenn ich nachher Datenmaterial präsentiere. Ich komme nun zu den Grundlagen, die Entwicklung von Queer in den USA und in Deutschland und theoretisch verbindliche Anknüpfungspunkte. In meiner Arbeit habe ich diese Grundlagen auch deshalb benannt, weil im Kontext von Queer immer wieder die Offenheit und Unbestimmtheit des Begriffs beschrieben wird, ohne dass klar gesagt wird, was denn eigentlich das Gemeinsame ist, auf das sich eigentlich fast alle beziehen. Meiner Meinung nach gibt es aber Grundlagen, die möglicherweise auch schon so selbstverständlich und geläufig geworden sind, dass sie selten als solche benannt werden. Ich gehe davon aus, dass die Begriffsgeschichte von Queer allen einigermaßen bekannt ist. Verweisen möchte ich deshalb nur auf die Auseinandersetzungen der 1980er Jahre in den USA, die zur Etablierung von Queer führten. Zu diesen sind die Kritiken an homogenisierenden Identitätspolitiken durch Women of Color und Queers of Color zu zählen, sowie die Kritik von Homo- und Heterosexualität als immer schon dagewesene, binär aufeinander bezogene Begriffe. Die Sex Wars brachten Auseinandersetzungen um SM, Pornografie, Travestie, Prostitution und lesbische Rollenkonzepte wie Butch Femme. Feministische Konzepte weiblicher Sexualität wurden in Frage gestellt. Wichtig war in den USA aber auch die AIDS-Krise. Sie fällt in die Zeit, in der der eiserne Vorhang fiel. Dies hatte das Entstehen eines Vakuums zur Folge, welches teilweise durch eine sich verschärfende homophobe Stimmung im Land kompensiert wurde. AIDS wurde als Schwulenkrankheit deklariert und Homosexualität zu einem quasi tödlichen Verhängnis, welches die Nation bedrohte. Gleichzeitig zeigte sich, dass der Mainstream, dessen Akzeptanz man lange gesucht hatte, kein Interesse an einer Unterstützung der von AIDS Betroffenen hatte. Und für die Betroffenen war die medizinisch notwendige Behandlung oft unerreichbar fern, da das Krankenversicherungssystem in den USA sehr viel stärker individualisiert und damit risikoanfällig ist, als wir es bisher noch aus Deutschland kennen. Corinna Genschel spricht in diesem Zusammenhang von einer Gleichgültigkeit der US-amerikanischen Gesellschaft gegenüber den Kranken und Sterbenden, die, Zitat, von einem manifesten Heterosexismus der US-Gesellschaft zeugte. Aufgrund der verstärkten Produktion homophober Bilder wurden diskurstheoretische Ansätze verstärkt in den Blick genommen und Auseinandersetzungen über die Rolle des Subjekts in biomedizinischen Diskursen geführt. Das Verständnis von Macht verschob sich damit ebenfalls weg von einem rein repressiven Machtbegriff, der Unterdrücker und Unterdrückte kennt, hin zu einem von Foucault geprägten Begriff von Macht als produktiver Kraft im Diskurs. AIDS wurde in Abgrenzung zu den homophoben Deklarationen als Schwulenkrankheit als ein Problem begriffen, das an sexuelle Praktiken gekoppelt ist, wodurch das individuelle Risikoverhalten verstärkt in den Blick genommen wurde. Hier fand demnach ein klarer Bruch mit allen vorherigen Modellen identitärer Politiken statt. Diese Entwicklungen finden sich auch in folgendem Zitat von Joshua Gamson. The emergence of queer politics can be traced to the early 1980s backlash against gay and lesbian movement gains, which punctured illusions of a coming era of tolerance and sexual pluralism. To the AIDS crisis, which underscored the limits of a politics of minority rights and inclusion, and to the eruption of long simmering internal differences around race and sex, and criticism of political organizing as reflecting a white middle class experience or standpoint. Ja, diese bewegungspolitischen Entwicklungen fanden ihren Widerhall im akademischen Bereich in den Lesbian und Gay Studies und feministischen Theorien. Und daraus sind die Queer Studies letzten Endes dann erwachsen. Die deutsche Geschichte von Queer stellt sich etwas anders dar. Hier ist Queer vor allen Dingen über den Umweg der Akademie angekommen, vor allem diskutiert worden seit dem Erscheinen der deutschsprachigen Ausgabe von Butlers Gender Trouble, das Unbehagen der Geschlechter 1991. Um diese zeitliche Differenz nochmal deutlich zu machen, lohnt sich der Hinweis auf den Deutschen Soziologietag von 1990, auf dem, wie Hauser feststellt, davon gesprochen wurde, dass der Begriff Gender langsam den Begriff Frauenforschung verdränge. Also das war 1990 in Deutschland. Während also in den USA bereits eine Institutionalisierung der Lesbian- und Gay-Studies eingesetzt hatte und Queer längst kein unbekannter Begriff mehr war, setzte sich in Deutschland gerade erst der Begriff Gender durch. Auch in bewegungspolitischen Kontexten finden sich erste Hinweise auf Queer Politics, die als solche benannt werden, so seit 1997 mit dem Stattfinden des alternativen Kreuzberger CSDs beispielsweise. Queer ist in Deutschland also zunächst ein Importprodukt gewesen und als solches in zwei Varianten angekommen. Zum einen als Synonym für lesbisch, schwul, bi, trans und identitätspolitische Konzepte, zum anderen als ein Konzept, das Identitätspolitiken radikal in Frage stellt und subversiv heteronormativitätskritisch ist. Gründe, warum eine Entwicklung wie in den USA nicht in Deutschland zu verzeichnen war, gibt es viele. Ich möchte hier nur auf die Ausführung von Christine Bischoff verweisen. Sie zieht eine Parallele zwischen Exklusionspolitiken, die in den USA nach dem Fall des Eisernen Vorhangs gegen Homosexuelle betrieben worden sind, und in Deutschland dem Ausschluss von Migranten nach der Wiedervereinigung. Bischoff belegt dies zum einen mit der 1991 erfolgten Grundgesetzänderung zur Reformierung des Ausländergesetzes, das eine faktische Abschaffung des Asylrechts bedeutete, und zum anderen mit den zahlreichen Überfällen auf Migrantinnen und Asylbewerberinnen und deren Unterkünfte. 1990 Eberswalde und Hoyerswerda, 1992 Mölln und 1993 Solingen. Heute kommt Queer zwar langsam aus der Akademie auch wieder raus, dennoch ist die Verknüpfung kaum zu übersehen. Und in den letzten 1 bis 2 Jahren ging es, verbunden mit einer zunehmenden Regelmäßigkeit an Veranstaltungen, auch mehr und mehr um die Frage, was unter dem Label Queer Studies verhandelt werden soll und darf. Ich möchte nun den Versuch anstellen, Grundlagen zu benennen und damit das Dogma der völligen Unbestimmbarkeit des Begriffs Queer ein wenig entschärfen. Dabei beziehe ich mich zunächst auf Stein und Plummer, die 4 Punkte nennen. Als erstes: A conceptualization of sexual power as embodied in different levels of social life, expressed discursively and enforced through boundaries and binary divides. A problematization of sexual and gender categories and identities in general. A rejection of civil rights strategies in favor of a politics of carnival, transgression and parody, which lead to deconstruction, decentering, revisionist readings and an anti-assimilationist politics. And a willingness to interrogate areas which would not normally be seen as a terrain of sexuality, and conduct queer readings of ostensibly heterosexual or non-sexualized texts. Vermutlich kann man sich auch hier wieder über Einzelheiten streiten, doch sie verweisen, also diese 4 Punkte verweisen auf wichtige Bezugspunkte. Zum einen auf poststrukturalistische Theoriebildung, die die Abwendung vom humanistischen, sich aus sich selbst hervorbringenden autonomen Subjekt beförderte und kulturell diskursive Bedeutungsproduktion ins Auge fasste. Für die Beschäftigung mit Homosexualität bedeutete dies, dass sie als Teil der binären Figur homo-hetero begriffen wurde, welche eine strukturierende Funktion hat. Die Binarität selbst rückte so stärker in den Fokus des Interesses und Identitäten als in sich geschlossene ontologische Einheiten wurden kritisiert. In Bezug auf Sexualität lässt sich daher allgemein eine Heteronormativitätskritik konstatieren, die immer auch nach der strukturierenden Wirkung von Sexualität fragt. Ich möchte diese 4 Punkte von Stein und Plummer aufnehmen und ergänzen und als Grundlagen benennen: die Kritik an binären Denkstrukturen und die Öffnung des Feldes des Diskursiven für Widerstände, das heißt der Bezug auf das, wie Hauser sagt, Inkommensurable, auf die Differenz. Als zweites die Infragestellung und Entnaturalisierung von ontologischen und kohärenten Identitätskategorien, soll heißen die Entlarvung des ontologischen Subjekts als Mythos und kulturelles Produkt, was ich hier unter dem Schlagwort Dezentrierung des Subjekts zusammenfasse. Damit einhergehend die starke Gewichtung von Repräsentationen in Bezug auf die Hervorbringung von Subjekten. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Annahme, dass die Identitätsbildung ein Ergebnis von Abgrenzungen und Identifikationen darstellt, jedoch als fortdauernder, unabgeschlossener und unbewusster Prozess verstanden werden muss. Und auch die Dekonstruktion, wie sie Butler im Rückgriff auf Derrida entfaltet, bildet ein zentrales Element. Hierbei geht es, grob gesagt, um die undogmatisch-radikale Zerlegung eines Gegenstandes und die Konstruktion eines abweichenden Sinns. Bereits erwähnt hatte ich ein neues Machtverständnis, auf den Grundlagen Foucaults. Bis hierhin, also das sind so die Grundlagen, die ich einfach für meine Arbeit genommen habe, also so ganz grob im Überschlag und die ich finde eigentlich immer wieder als Grundlagen genutzt werden, auf die sich eigentlich alle beziehen. Wenn das, also falls es Widerstände gibt, würde ich mich freuen für die Diskussion nachher. Ich möchte jetzt zu dem empirischen Teil übergehen und anhand, also mit Datenmaterial, Beispielen erläutern, wieso ich ein Vermittlungsproblem im Kontext von Queer sehe und welche Erkenntnisse ich sonst aus dem Material ziehen konnte. Vorab noch eine kurze Erläuterung zu den Methoden. Ich habe mit Gruppendiskussionsverfahren gearbeitet, was nicht zu verwechseln ist mit Gruppeninterviews. In Gruppendiskussionen sollen natürliche Gruppen über ein Thema diskutieren. Das heißt, im Verlauf der Diskussion werden kollektive Handlungen, Handlungspraxen und Orientierungen zutage befördert, die in Form von Normen, Handeln und Wahrnehmen organisieren. Von Interesse sind folglich nicht die individuellen Meinungen oder Differenzen, die in der Gruppendiskussion genannt werden, sondern die gemeinsamen Orientierungspunkte, die in dieser Diskussion von einer Gruppe erarbeitet werden. Also die Gruppe gilt dabei als Ort der Produktion, Repräsentation und Aktualisierung kollektiver Einstellungen. Ein weiterer für mich wichtiger Aspekt des Gruppendiskussions war die Tatsache, dass ich als forschende Person wenig leitend bin, eigentlich nur anwesend bin, eine Eingangsfrage stelle, das Aufnahmegerät bediene und gelegentlich, also wenn eine Verständnisfrage da ist, die halt stelle oder nochmal eine Frage einwerfe, um die Diskussion wieder ins Laufen zu kriegen, wenn sie nicht von alleine läuft. Und in den Diskussionen werden oft Aussagen getätigt, die in Einzelinterviews oder Gruppeninterviews vielleicht nicht zutage kommen, weil halt in der Diskussion im Eifer des Gefechts die Leute Dinge einfach mal unüberlegter sagen, was sehr spannend sein kann. Ja, also durch die Selbstläufigkeit der Diskussion findet halt auch die Schwerpunktsetzung und die thematische Absteckung des Feldes durch die Gruppe selbst statt. Und ich nehme als Forscherin da erstmal, gebe ich nichts vor und habe dadurch eine relativ große Offenheit. Meine Einstiegsfrage in beiden Gruppendiskussionen lautete, was bedeutet für euch der Begriff queer? Die beiden Gruppen, also ich habe mit zwei Gruppen solche Gruppendiskussionen gemacht, Gruppe A und Gruppe B. Gruppe A bestand aus 4 Personen im Alter von 22 bis 40 Jahren, aus einer Großstadt, Akademikerinnen und Handwerkerinnen. Das war eine selbstorganisierte Gruppe, die unterschiedliche Formen von Veranstaltungen und Aktionen aus einer explizit queeren Perspektive organisiert. Die zweite Gruppe bestand aus 8 Personen zwischen 19 und 39 Jahren, auch in der Großstadt. Es waren Studierende, angestellte Akademikerinnen, Selbstständige, Arbeitslose. Und das war halt dieser Verein, den ich vorhin schon beschrieben habe, der die Interessen von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgendern vertreten möchte. So kurz ein...
Ich weiß nicht, ob Zwischenfragen erlaubt sind. Ja? Ich wollte fragen, ob haben sich die Personen selbst so positioniert oder ist es eine... Also hast du diese Identifizierung quasi vorgenommen im Nachhinein oder vorher?
Nee, da habe ich nachgefragt. Ich habe gesagt, dass ich halt irgendwie... Die Frage ist, wie weit ich irgendwie... Genau. Also ein soziales, also sozial positioniere oder nicht. Das war denen selbst überlassen, darauf zu antworten. Genau. Bei dem Verein ist vielleicht noch wichtig, dass die Anwesenden unterschiedliche Positionen im Verein hatten, also von Vereinsvorstand über Hauptamtliche, über Ehrenamtliche bis zu Leuten im freiwilligen sozialen Jahr. Für die Analyse des Datenmaterials habe ich die dokumentarische Methode verwendet. Das ist ein diskursanalytisches Verfahren. Es eine relativ große Enthaltsamkeit gegenüber Interpretationen liefert. Ich werde jetzt an dieser Stelle nicht weiter darauf eingehen. Ich glaube, das ist auch jetzt erstmal nicht so spannend. Wenn da jemand mehr zu wissen will, kann ich auch gerne sagen, wo man Hinweise findet zu dem Verfahren. Vielleicht nur als Hinweis noch, dass es halt so 3 Schritte gibt. Das ist eine formulierende Interpretation, eine reflektierende und am Ende eine komparative Analyse. Diese komparative Analyse, da vergleicht man die Ergebnisse der verschiedenen Gruppen miteinander, um zu gucken, was sind Unterschiede, wo gibt es Gemeinsamkeiten und was ist vielleicht das Spezifische an einer bestimmten Gruppe. Dann noch die Transkriptionsregeln, einfach nur damit gleich nicht Fragen kommen. Was heißt denn das? Warum ist denn da so ein komisches Zeichen? Dieses obere Zeichen steht für Unterbrechung oder Überlappung. Ich glaube, das ist gar nicht drin unbedingt in den Ausschnitten. Eine Zahl in Klammern bedeutet die Dauer einer Pause in Sekunden. Der Punkt ist eine kurze Pause. Dieses langgezogene Ja eine Dehnung. Fettgedruckt ist eine Betonung. Der Bindestrich, ein Abbruch eines Wortes, 3 Punkte, der Abbruch der Rede. Dann dieser schnelle Anschluss mit dem Bindestrich zwischen den Wörtern. In eckigen Klammern stehen immer nonverbale Äußerungen oder Kommentare, die also sowas wie gut oder so, wenn jemand nur kurz gut rein sagt, dann schreibt man das so in eckigen Klammern. Fragezeichen heißt, dass die Aufnahme unverständlich war und nicht transkribiert werden konnte. Und dann gibt es noch das Lachen und das Schmunzeln. Okay. Die Ergebnisse der Auswertung von Gruppe A, queere Politiken, immer eine unendliche Herausforderung, habe ich eingeteilt in drei große Kategorien. In der ersten beschäftige ich mich mit Hierarchien und Dominanzverhältnissen innerhalb der Gruppe, also in der Praxis der Diskussion. Der zweite Punkt, da geht es um die Selbstverortung der Gruppe, die politischen Praxen und Strategien. Und im dritten Punkt um Schwierigkeiten queerer Politiken. Ich werde jetzt im Folgenden nur die wichtigsten Ergebnisse, also Datenmaterial ist ziemlich umfangreich, die Gruppen haben beide zwischen 1,5 und 2 Stunden durchgängig selbstläufig diskutiert, was eine ganze Menge ist. Deswegen werde ich mich wirklich nur auf die wichtigsten Aspekte beziehen. Also bei Gruppe A zeigte sich, dass im Umgang mit Hierarchien und Dominanzverhältnissen, also es zwar Sprecherinnenrollen innerhalb der Gruppe aufgrund unterschiedlicher rhetorischer Fähigkeiten oder Wissensbestände unterschiedlich verteilt waren, jedoch immer versucht wurde, einen Ausgleich zu finden zwischen den Sprecherinnenrollen. Das heißt, man hat ständig aufeinander Bezug genommen und immer wieder Übersetzungsleistungen vollzogen. Mit den in der Gruppe vorhandenen Hierarchien bestand also ein eingeübter, kritischer und entgegenwirkender Umgang. Dieser Umgang war geprägt von Rücksichtnahme, Nachfragen, Hilfestellung bei Formulierungsproblemen. Die Diskursorganisation kann als parallelisierend beschrieben werden. Das heißt, dass die einzelnen Diskussionsteilnehmenden an einer gemeinsamen Geschichte erzählt haben und gemeinsam und sich gegenseitig unterstützend versucht haben, eine Erzählung zu entfalten. Der zweite Teil der Analyse zur Selbstverortung, Praxen und Strategien gestaltet sich sehr viel komplexer. Hierbei geht es zunächst um die Frage, was die Gruppe unter queer versteht. Nach einer ersten ironisch heiteren Distanzierung gegenüber dieser Einstiegsfrage konstatierte die Gruppe, dass eine klare Definition von queer weder möglich noch erwünscht sei. Queer wird als eher dynamisches und veränderliches Feld beschrieben. Trotz der Weigerung, queer zu definieren, lassen sich im Verlauf der Diskussion einige gemeinsame Ausgangspunkte herausarbeiten. Zu diesen gehören, das habe ich vergessen, queer als Haltung oder Perspektive zu beschreiben, die Kritik an Zweigeschlechtigkeit, Heteronormativität und Identitätspolitiken, die Beachtung der Verschränkung von der Kategorien Geschlecht, Sexualität, Ethnizität, Alter, Klasse und Gesundheit, eine Kritik an kapitalistischen Verwertungslogiken, die grundsätzliche Infragestellung von Binaritäten, beziehungsweise die Suche nach einem Umgang mit Differenz jenseits binärer Codes und eine grundsätzliche Unabgeschlossenheit queerer Politiken. Als Abgrenzungshorizonte dienten der Gruppe verschiedene andere politische Spektren, in denen oder mit denen die einzelnen Personen unterschiedliche Erfahrungen gemacht hatten, jedoch allesamt rückblickend unbefriedigend. Zu diesen Spektren gehören lesbisch-schwule Politikbereiche, die mit den Begriffen Integration, Gleichberechtigung, Antidiskriminierung und Anerkennung verknüpft wurden. Frauen-Lesben-Politiken, welche als in Zweigeschlechtigkeit verhaftet und rückständig beschrieben wurden. Und linksradikale Politiken, die von Feinddenken geprägt und dogmatisch seien und ebenfalls rückständig. Sich selbst verortet die Gruppe im kulturpolitischen Feld, in dem experimentiert werden kann, und wo auch von anderen Gruppen häufiger, im Gegensatz zur linksradikalen Szene, eine Anfrage nach gemeinsamen Projekten käme. Die gemeinsamen Ziele der Gruppe stellen gleichzeitig auch deren Praxen dar. Zu diesen gehören die Dezentrierung des Subjekts, Entnormalisierung und Enthierarchisierung. Als Maßstab für die Praxen wird der jeweilige Normalitätsstandard herangezogen. Die Praxis des Verquerens oder auch des Queering bezieht sich oft auf das Alltägliche und befindet sich in einem ständigen Wandel. Auch hier findet sich wieder eine Verortung im kulturpolitischen Feld. Grundsätzlich folgt die Gruppe dabei dem Prinzip, sich mit kulturellen Darstellungen und Deutungen zu beschäftigen und in ihnen Interventionsmöglichkeiten zu suchen. Sie bedient sich dabei der jeweiligen Form kultureller Praxen und verändert die kulturellen Praxen selbst. Queer bzw. Queering soll so auf eine erfahrbare Ebene gebracht werden. Zu den Problemen der Gruppe gehören erstens die Tatsache, dass in den Veranstaltungen angeregte Diskussionen kaum über diese hinaus weitergeführt werden, was jedoch als wichtiger Motivationsfaktor für die Arbeit gilt. Ein Grund wird darin gesehen, dass meist nur dann über ein Thema diskutiert werde, wenn die Debatte polarisiert sei. Eine solche Polarisierung wird hier jedoch aufgrund der Kritik an binären Logiken abgelehnt. Lieber wolle man die Qualität der eigenen Arbeit erhalten, als auf eine quantitative Steigerung des Publikums setzen. Diese Einstellung zeigt sich auch in dem Satz: Ich wollte auch nicht Bier für 20 Cent verkaufen, damit mehr Leute kommen. Stattdessen müsse versucht werden, die Ergebnisse komplexer Diskussionen anschaulich und für alle zugänglich zu machen. Insgesamt zeigt sich an diesem Thema, dass die eingangs vertretene Unbestimmtheit des Begriffs Queer und die Weigerung, Vorgaben zu machen, Probleme in der praktischen politischen Arbeit mit sich bringen. Ein weiteres Problem stellt die Suche nach möglichen Repräsentationsformen jenseits binärer Codes und Labels dar. Queer gilt als zwischen den Repräsentationsrastern angesiedelt, was immer wieder zu einem Schweigen führe. Diese Unsicherheit in Bezug auf Benennungen zeigt sich in der gesamten Diskussion auch immer wieder an Floskeln wie Krams, irgendwie oder so, also solche kurzen Wörter und Einschübe, die vorzugsweise bei Bezeichnungen wie Schwul, Frauen, Lesben und so weiter verwendet werden. Eine Lösung für dieses Problem kann von der Gruppe nicht formuliert werden. Ein weiterer Grund für das Schweigen, welches auf die Frage nach der Bedeutung von Queer kommt, läge in der Komplexität des Begriffs. Mit diesem sei halt nicht nur die Analyse von Sexualität und Geschlecht verbunden, sondern eben auch der Einbezug anderer Kategorien. In der Gesamtheit führten diese Schwierigkeiten dazu, dass eine geplante Aktion nie stattgefunden hat, wie folgendes Zitat auch zeigt. Wir wollten im Sommer eine Aktion machen und es kam immer wieder zum Verschieben und immer wieder zum Hinterfragen, was wir eigentlich darin machen wollen und immer wieder zu neuen Ideen und immer wieder zu neuen Zielsetzungen beziehungsweise nie irgendwelchen Zielsetzungen beziehungsweise anderen Sachen. Und wir wollten das saisonal abhängig machen, dann war der Sommer vorbei und dann alles andere auch. Ja, so kann es gehen. Dass dem Publikum manchmal nicht klar sei, was die queeren Bezüge der Veranstaltung oder Aktion eigentlich ausmacht, wird verneint. Dabei übersieht die Gruppe, dass die von ihr verwendeten Begriffe durchaus nicht ohne weiteres verstanden werden können, sondern bereits im Fachwissen darstellen. Als Beispiel seien hier genannt Transsubjektivitäten, Körpersubjektivität und binäre Geschlechterraster, Selbstverhältnisse und rigide Zweigeschlechtigkeit. Begriffe, die nach einer anfänglichen Beschäftigung mit queer vielleicht selbstverständlich erscheinen, aber halt erstmal grundsätzlich nicht so bekannt sind. Auch innerhalb der Gruppe sind Übersetzungsleistungen nötig, was ganz schön ist, das nochmal so einen Kontrast zu sehen, um dann halt miteinander im Gespräch bleiben zu können. Hier gibt es dieses Zitat, dieses mit Transsubjektivität oder so. Ich sage das jetzt mal so richtig, ich übersetze mir das jetzt mal mit Transgender. Zusammenfassend lässt sich zu den Problemen der Gruppe also sagen, dass die eigenen Ansprüche sehr hoch sind und oftmals erst die Schwierigkeiten hervorbringen. Primär zeigt sich dies an der Unbestimmtheit der eigenen politischen Position, wodurch es letztlich zu einer Steigerung der Komplexität kommt. In Bezug auf die Verständlichkeit der Themen der eigenen Veranstaltung wird eben diese Komplexität auch wieder geleugnet. Ich komme nun zu den Ergebnissen der zweiten Gruppe. Queer, das sind die ganz verrückten Identitätspolitiken in der Praxis. Die habe ich zusammengefasst unter einmal Queer, Verständnis, Verhandlung und Selbstverhältnis und den Zielen, die von der Gruppe gesteckt werden. In Bezug auf Verständnis, Verhandlung und Selbstverhältnis lassen sich folgende Ergebnisse zusammenfassen. Der Gruppe ist der Begriff Queer grundsätzlich nicht vertraut. Sie hat ihn zwar in verschiedenen Kontexten schon mal gehört, aus welcher Sprache er aber kommt und welche Bedeutung er hat, gehört nicht zum Wissensbestand. Positiv hervorgehoben wird, dass der Begriff, der unter anderem im wissenschaftlichen Feld verortet wird, nicht überraschend, nicht negativ konnotiert sei und deshalb schneller als das Wort Homosexualität breite Akzeptanz finden könne. Geografisch wird Queer zu einer urbanen Utopie, deren Gegenhorizont der ländliche süddeutsche Raum ist. Das zeigt sich auch ganz schön, ich habe das mal so ein bisschen zusammengeschnitten. Also Queer, das wird dann in Verbindung mit San Francisco, Amerika. Und ich denke an Berlin, wenn ich Queer höre, weil wenn Sonja so erzählt von Berlin, dann ist das immer so völlig ohne Grenzen. In der großen, weißen, weiten Welt in Berlin, so bei Queer fällt mir Berlin in Deutschland ein. Also in Hamburg seid ihr auf jeden Fall falsch, glaube ich. Gegenhorizonte sind die Alm und Bayern. Und die eigene Stadt, die halt auch eine Großstadt ist, wird als Provinz dargestellt, in der man noch in Kategorien denkt. Was ich ganz interessant finde, ist halt aber trotzdem der Begriff eigentlich gänzlich unbekannt oder ist mal gehört worden irgendwie als Titel von einer Veranstaltung, trotzdem wird er direkt verknüpft mit diesem in Kategorien denken. Also es gibt Verknüpfungen, die aber eigentlich eher auf so einer ganz unbewussten Ebene vorhanden sind. Aus der Feststellung heraus, dass queer nicht bekannt ist, findet dann zunächst eine Distanzierung von dem Begriff statt. Die wird allerdings im Verlauf der Diskussion nicht beibehalten. Es kommt dann zu einer positiven Identifikation mit queer, wobei bei dem Versuch, queer zu definieren, zwei Konzepte erarbeitet werden, von denen eins dominant ist. Dieses dominante Konzept fasst queer als Sammelbegriff für verschiedene Personengruppen. Diese Personengruppen sind gekennzeichnet durch ihren Minderheitenstatus, sexuelle Devianz, geschlechtliche Devianz oder auch Transsexualität. Die Erarbeitung des Konzepts folgt einer Sprachlogik, die dem statistisch-wirtschaftswissenschaftlichen Bereich entlehnt ist, was für die Diskussion relativ wichtig war, aber da einfach wirklich an den einzelnen Personen hing und deren Bildungshintergründen. Deshalb, also aufgrund dem statistisch-wirtschaftswissenschaftlichen Bereich entlehnten Sprache, kommt es immer wieder zur Definition entlang quantitativer Kriterien. Darüber gibt sich dann auch eine Diskussion über Verwertbarkeit. Also es geht dann um Vermarktung und Verwertungslogiken und wie man möglichst viele Leute anspricht und was dann eine gute Politik ist. Also die Frage wieder nach der Quantität der erreichten Zielgruppenpersonen. Diese Vermarktungslogik bereitet innerhalb der Diskussion auch Probleme, weil die Logiken von Vermarktung und politischer Arbeit differieren und halt nicht miteinander vereinbar sind. Grundsätzlich in Frage gestellt wird die Vermarktungslogik aber trotzdem nicht. Kritik wird an dem Konzept dieses Queer als Sammelbegriff, dass eine Vielfalt von Kategorien und somit Differenzen darin nicht sichtbar würden. Andererseits würden Diskussionen erleichtert. Und solche Vereinfachungen und Erleichterungen seien notwendig, weil der Mensch ein grundlegendes Bedürfnis danach habe. Man sagt einfach, du bist queer und macht sich nicht die Mühe zu sagen, du bist ein extrovertierter Schwuler, der trotzdem gerne in familiärer Lebensweise lebt. Oder an einer anderen Stelle, also kurz danach, der Mensch braucht solche Begriffe, dass er einfach nur sagt, du bist queer und damit hat sich's. Das zweite, jedoch nur wenig ausgearbeitete Konzept von queer fasst den Begriff als eine Bezeichnung für eine Reihe von Lebensstilen. Dahinter verbirgt sich die Idee, dass der Kerngedanke von queer sei, Kategorien in Frage zu stellen. In der Konkretisierung dessen, was ein queerer Lebensstil sein könnte, wird auf die Einteilung in heterosexuell versus sexuell nicht festgelegt zurückgegriffen. Also es geht eine ganze Zeit lang in dieser Debatte darum, wer gehört denn dann alles dazu und wer nicht und alles, was nicht heterosexuell ist oder gibt es andere Kriterien, also was ist dann sexuell abweichend und da wird dann auch darüber diskutiert, ob dann das Paar, das mit 18 Jahren heiratet und vorher keinen Sex vor der Ehe gepredigt hat, dann auch queer ist, weil es halt auch sexuell abweichend ist sozusagen von der Norm. Also dann geht es wieder um Norm. Ein weiteres Kriterium stellt die Relativierung der Bedeutung von Sexualität dar. Es entfacht dann eine vehement geführte Debatte darüber, ob die sexuelle Orientierung von existenzieller Bedeutung sei oder nicht. In diesem Kontext wird auch auf naturalisierende Argumentation zurückgegriffen, wie beispielsweise Reproduktion, um zu belegen, dass Sexualität existenziell Bedeutung sei. Weil ohne Reproduktion, das ist Sexualität, gibt es uns ja alle nicht. Also das ist diese Verknüpfung, die da aufgemacht wird. Im Kontext der Auseinandersetzung über diese beiden Konzepte von queer als Sammelbegriff und als Lebensstil, werden von der Gruppe verschiedene Themenkomplexe abgearbeitet. Einer dieser Themenkomplexe ist die Vermittelbarkeit von queer. In dessen Verlauf wird festgestellt, dass der Begriff nur schwer zu verstehen und noch schwieriger zu erklären sei, weshalb eine Verwendung in öffentlichkeitswirksamen oder von öffentlichen Geldern abhängigen Projekten, wie zum Beispiel Aufklärungsprojekten an Schulen, nicht in Betracht gezogen werden kann. Wichtig ist auch die Problematisierung der Begriffe Norm und Andersartigkeit. Da die Gruppe eine Integration in die bestehenden Verhältnisse erreichen will, kommt eine Identifikation mit dem Begriff anders nicht in Frage. Durch die Problematisierung von Normen gelangt die Gruppe jedoch zu dem Schluss, dass alle Menschen in irgendeinem Sinn von der Norm abweichen. Hierdurch wird es dann möglich, sich selbst zwar als abweichend von der Norm darzustellen, aber diese Abweichung nur als ein quantitatives Verhältnis im Sinne von Mehr- und Minderheiten zu fassen. Minderheitenpolitiken sind strategisch einsetzbar, bereiten aber Unbehagen. Die Kategorien Sexualität und Geschlecht werden zueinander in Opposition gebracht. Sexualität erscheint als eine quasi Charaktereigenschaft, wohingegen Geschlecht als Synonym für Identität steht. Transgender wird in diesem Kontext einem nicht näher definierten künstlerisch-kulturellen Feld zugeordnet. Zwangszweigeschlechtlichkeit wird im Gegensatz zu Heteronormativität als besonders rigide empfunden, wobei jedoch zu beachten ist, dass die Gruppe andere Begriffe benutzt. Also die reden weder von Zwangszweigeschlechtlichkeit noch von Heteronormativität. Das, was sie sagen, lässt sich aber so fassen. Zweigeschlechtlichkeit macht darüber hinaus in Bezug auf gesellschaftliche Organisationen zwar Sinn, also zum Beispiel Krankenkassen. Also es wird dann relativ lange auch darüber diskutiert, wie man denn dann Krankenkassenbeiträge und so weiter, Staffelungen nach Geschlecht und so weiter oder Umkleidekabinen, also so diese typischen Felder werden dann wieder abgearbeitet und da wird dann schon gesagt, okay, es gibt bestimmte Dinge, da macht so eine zweigeschlechtliche Ordnung Sinn. Trotzdem wird aber auch gesagt, dass ein drittes Geschlecht notwendig sei. Andererseits wird dies, also diese Forderung nach der Einführung eines dritten Geschlechts als Utopie empfunden, wahrgenommen. Auch die eigenen Bezugnahmen auf geschlechtliche Uneindeutigkeit sind äquivalent. Geschlechtliche Uneindeutigkeit verursacht Verunsicherung und Ängste, wirkt aber auch attraktiv. Dies zeigt sich auch in einer distanzierten Haltung gegenüber dem Thema Transgender und einer Verknüpfung von Transgender, Verrücktheit und Queer. Andererseits wird durch die Feststellung, dass Verunsicherung aufgrund geschlechtlicher Uneindeutigkeit vielleicht nur entstehen, weil es die Kategorie Geschlecht überhaupt gibt, Geschlecht ansatzweise wieder entselbstverständlicht. Also die Gruppe schwankt immer wieder zwischen verschiedenen Ansätzen und hat dann immer wieder Ideen, die recht, also queeren Ideen sehr nahe kommen und hat dann aber wieder Probleme, das irgendwie gedanklich hinzukriegen, also was das dann alles heißen könnte und die Konsequenzen durchzudenken. Und das erscheint dann immer alles utopisch, weshalb dann immer wieder sozusagen zurückgegangen wird, ein Schritt. Viel Mühe macht der Gruppe auch die Auseinandersetzung um Kategorisierung und Abgrenzung. Das zeigt sich durch die gesamte Diskussion und führt zu keinem klaren Ergebnis. Drei Argumente werden für die Verwendung klar abgegrenzter Kategorien hervorgebracht. Erstens seien Kategorien wichtig, um sich selbst zu konstruieren als Homosexuelle, Homosexueller und im Alltag auch zurechtzufinden, Stichwort Partnerinnenwahl. Zweitens ermöglichten Kategorisierung und Abgrenzen eine Interessensvertretung mit klar erkennbaren Zielen und Forderungen, also hier wäre Stichwort Aufklärungsarbeit in Schulen. Und drittens verdeutlichten sie eine Vielzahl unterschiedlicher Neigungen und Interessen. Kritisiert werden Kategorien dagegen, weil sie Ausschlüsse produzieren. Diese Ausschlüsse seien grundsätzlich nicht wünschenswert, in manchen Fällen aber auch aus gerade genannten Gründen notwendig. Anhand der Frage, wie existenziell die Kategorien Sexualität und Geschlecht für Individuen sind, werden die Bedeutung und die Berechnung der Vereinsarbeit verhandelt. Das heißt, die Frage, wenn es alles nicht existenziell ist, wozu gibt es dann eigentlich den Verein? Sind wir dann überhaupt noch, werden wir dann noch gebraucht? Die Position, dass Sexualität und Geschlecht nur für manche Menschen eine existenzielle Bedeutung habe, nicht aber generell, erweist sich dann als dominanter Standpunkt. Die Debatte wird dann jedoch nicht anhand der Positionierung eines Individuums innerhalb normativer Regime irgendwie fortgeführt oder festgemacht, sondern es wird individualisiert, wie existenziell Sexualität und Geschlecht sind. Das heißt, also es gibt dann auch diese Aussage, du machst die Sexualität im Moment für dich zum Existenziellen. Das ist dann eine ganz individuelle Sache. Die Gegenposition in dieser Debatte besteht dann aber nicht darauf, dass Sexualität und Geschlecht für alle Menschen ein existenzielles Thema darstellen. Und diese Position wird auch relativ lange vertreten, kann sich aber überhaupt nicht durchsetzen. Ein Kompromiss wird dann gefunden, dass Geschlecht individuell thematisiert werden kann und individuell zwar immer auch besonders existenziell sein kann, aber dass es bestimmte Phasen gibt, in denen Sexualität und Geschlecht besonders wichtig seien. Also die Phase des Coming-outs oder die Suche nach der geschlechtlichen Orientierung. Und deshalb sei halt auch der Verein dann doch letzten Endes wichtig, weil er genau für diese Sachen Angebote herstellt. Andere Kategorien außer Geschlecht und Sexualität werden nicht explizit in die Betrachtung eingezogen. Ethnizität wird nur thematisiert, um zu belegen, dass Menschen von Natur aus nicht in der Lage seien, mit Differenzen umzugehen. Rassismus erscheint hier als quasi natürliches Phänomen. Die Kategorie Alter wird als Kriterium für sexuelle Aktivität eingesetzt und bleibt in dieser Funktion unhinterfragt. Zusammenfassend nochmal, queer gibt es in der Funktion als Sammelbegriff oder als Bezeichnung für Lebensstile. Der Begriff wird als zu komplex betrachtet. Minderheitenpolitiken sind eine Strategie, aber eine unbehagliche. Sexualität erscheint als quasi Charaktereigenschaft und Geschlecht als Identität. Rigide Zwangszweigeschlechtlichkeit wird kritisch betrachtet, geschlechtliche Uneindeutigkeit als attraktiv, aber auch verunsichernd eingestuft. Kategorisierung und Abgrenzung sind einerseits wichtig, aber auch ausschließend. Und Geschlecht und Sexualität temporär von existenzieller Bedeutung. Die soziale Praxis der Gruppe ist stark hierarchisch organisiert. Dies zeigt sich an der ungleichen Länge und Häufigkeit der Redebeiträge, Unterbrechungen und Konkurrenz, also insgesamt auch eine konkurrierende Diskursorganisation. Es wird viel gegeneinander geredet, es wird viel unterbrochen und wenig zusammengearbeitet. Und trotzdem, natürlich gibt es einen gemeinsamen Erarbeitungsprozess, dieser ist aber konkurrierend. Und es gibt eine ganz klare Hierarchisierung, sowohl thematisch als auch was die Redebeiträge angeht, also kann es Abwärtsstufen, schwul, lesbisch, bisexuell bis zu Transgender. Im Kontrast zu diesen sozialen Praxen während der Diskussion steht der Anspruch, alle Gruppen gleichermaßen zu vertreten. Insgesamt sorgt der Begriff Queer für Verwirrung und Verunsicherung. Er bleibt bis zum Schluss ein Begriff, mit dem die Gruppe nicht sehr viel anfangen kann. Eine große Hürde bei der Bestimmung von Queer ist dabei auch die sprachliche Kompetenz. So werden zwar viele Themen angesprochen, die im Kontext von Queer verhandelt werden, jedoch fehlt der Gruppe das nötige analytische Vokabular, um diese Themen in ihrer Komplexität erfassen zu können. Zu diesem Problem trägt auch die Verwendung von Begriffen aus den Bereichen der Statistik und Wirtschaftswissenschaften bei, was wie gesagt an einzelnen Personen in der Gruppe lag. Abschließend zu bemerken sind diejenigen Aspekte, die die Gruppe als wichtig für die eigene Arbeit erachtet. Das ist ein zuverlässiger Unterstützerinnenkreis, feste Räumlichkeiten, finanzielle Absicherung und Kontakte auf kommunaler Verwaltungsebene, also beispielsweise für Genehmigungen für Schulprojekte oder die Organisation von Christopher Street Day Paraden, wo es auch behördliche Genehmigung bedarf. Und in diesen Kontexten wird die Stellung des Vereins als sehr etabliert beschrieben. Ja, bis hierhin habe ich erstmal die wichtigsten Aspekte der Diskussion um den Begriff Queer erläutert. Die politischen Zielsetzungen des Vereins bestehen in einem grundsätzlichen Wunsch nach Integration in den Mainstream beziehungsweise eine Akzeptanz durch diesen. Das kann einerseits als Akzeptanz von Differenz geschehen, andererseits aber auch dadurch, dass Sexualität und Geschlecht irgendwann überhaupt keine Rolle mehr spielen. Auch da gibt es wieder dieses Schwanken zwischen verschiedenen Polen. Die eigene starke Verbundenheit mit der Community wird als notwendig erachtet, solange diese Ziele nicht erreicht sind. Die Gruppe, der Verein, dient hier als Mittel zum Zweck, denn in der Gruppe ist man stärker. Differenzen in der Community werden geleugnet. Im Gegenteil, die Probleme, so sagen sie, sind bei allen dieselben. Weitere Aspekte sind die Unterstützung und der professionelle Rückhalt für die Community, der Aufbau einer Begegnungsstätte, Aufklärungsarbeit und Beratungsangebote. Der Wertekatalog der Gruppe wird von einer Teilnehmerin sehr schön zusammengefasst. Es ist eine gewisse Harmonie, Anerkennung, Akzeptanz, Friedlichkeit, Humanismus. Das sind so die Schlagwörter. Also man könnte es auch ganz simpel in Deutsch sagen, man will Gutes tun oder einfach Gutes fördern. Ja, soweit zu den Ergebnissen der beiden Diskussionen. Ich möchte diese jetzt noch in Bezug zueinander setzen und dann das Feld für die Diskussion öffnen. Ich komme auf meine eingangs gestellten Fragen nochmal zurück. Also die Frage nach dem Verständnis von Queer, nach Anknüpfungspunkten und nach Abgrenzungen und Blockaden. Ich möchte jetzt nochmal vorweg darauf hinweisen, dass alle folgenden Überlegungen Gedankenspiele darstellen. Also mir ist schon klar, dass es lokale Bedingungen gibt und lokale Historien von lesbisch-schwuler Arbeit und queerpolitischer Arbeit und dass es da sicherlich auch Auseinandersetzungen gibt, die nicht immer theoretische Überlegungen in der Praxis möglich machen. Ich finde es aber trotzdem wichtig, solche Sachen auch nochmal erstmal unabhängig von solchen lokalen Bedingtheiten zu durchdenken. Gruppe A repräsentiert ein Verständnis von Queer, wie es uns aus akademischen Auseinandersetzungen vertraut ist. Gruppe B hingegen sind diese Auseinandersetzungen unbekannt, weshalb sie Schwierigkeiten hat, den Begriff zu klären. In dem Versuch einer solchen Klärung kommt es zu zahlreichen Auseinandersetzungen um Geschlecht und Sexualität, die durchaus in für queere Politiken brauchbare Richtungen weisen. So konnte ich beispielsweise die Begriffe Zwangszweigeschlechtlichkeit und Heteronormativität in der Analyse verwenden, auch wenn die Begriffe von der Gruppe selbst nicht benutzt wurden. Auch wurde über die Bedeutung von Kategorisierungen und mit ihnen verbundene Ausschlüsse debattiert. Ein weiterer Punkt, an dem sich aus einer queeren Perspektive anknüpfen ließe. Ebenfalls der Ansatz, queer als Lebensstil zu begreifen, wäre ebenfalls was, wo man aus einer queeren Perspektive anknüpfen könnte, weil es hier um Haltungen und Einstellungen zu Vereindeutigung geht, also queer als eine Perspektive auf die Dinge. Gruppe B diskutiert im Kontext des Schlagworts Akzeptanz immer wieder über Differenzen und Normalitäten. Auch dies stellt meiner Meinung nach ein guten Anknüpfungspunkt für queere Politiken dar. Grundsätzlich wird eine Vervielfachung der Lebensstile von Gruppe B befürwortet. Für produktive Auseinandersetzungen wäre es meiner Meinung nach aber auch wichtig, die Verschränkung von Geschlecht und Sexualität mit anderen Strukturkategorien sowie die Kritik an neoliberalen Vermarktungslogiken verstärkt zu thematisieren. Diese Aspekte wurden von Gruppe B überhaupt nicht kritisch genannt, weshalb ich hier einen besonderen Handlungsbedarf sehe. Auf dem akademischen Terrain könnte daraus der Schluss gezogen werden, verstärkt nach Verbindungen und Anschlüssen zwischen Queer Studies, Postcolonial Studies und Disability Studies zu suchen, beziehungsweise vorhandene verbindende Arbeiten stärker ins Blickfeld zu rücken. Ich komme nochmal zurück auf die politische Praxis und verweise auf die von Gruppe A formulierten Schwierigkeiten in der Definition von Queer und den sich daraus ergebenden Konsequenzen für die konkrete politische Arbeit. Gruppe A hat mehrfach betont, dass sie nicht bereit ist, die Komplexität zu reduzieren, um einen breiteren Personenkreis zu erreichen. Der Grund hierfür lag in der Verknüpfung von Qualität und Komplexität. Dieses Moment stellt meiner Meinung nach die größte Hürde für gemeinsame Arbeiten und Auseinandersetzungen dar. Gruppe B verfügt schlichtweg nicht über die notwendigen Kapazitäten, diese Komplexitäten aufzuarbeiten und auszuhalten. Sie ist sehr real damit beschäftigt, Angebote vor Ort zu schaffen, die zum einen intensiv genutzt werden, also die Auslastung der Vereinsräume und Angebote ist sehr gut, ein Bedarf ist scheinbar da, und zum anderen zum großen Teil von öffentlichen Geldern abhängig. Also die sind wiederum leichter zu bekommen, wenn das Anliegen irgendwie leichter vermittelbar ist. Manche Arbeitsfelder, wie beispielsweise pädagogische Einsätze in Schulen, hängen ebenfalls ganz real von Genehmigungen ab, die von Beamten und Beamtinnen einzuholen sind. Hier bestehen nachvollziehbare Befürchtungen, dass unter dem Schlagwort Queer und den damit verbundenen Effekten, Auflösungen, Infragestellungen, Verunsicherungen, vermeidbare Schwierigkeiten auftreten könnten. Die von Gruppe A betonte Unbestimmtheit des Begriffs wird für die zweite Gruppe so zu einem realen Problem. Ich halte es deshalb für wichtig, Queer nicht immer nur in seiner Unbestimmtheit darzustellen und somit nebenbei für alle möglichen Belegungen offen zu halten, sondern einen Verständigungsprozess über die gemeinsamen Grundlagen in Gang zu bringen und diesen in vermittelbare Form zu fassen. Ja, mit diesen Hinweisen möchte ich erstmal schließen und hoffe, dass es jetzt noch eine spannende Diskussion gibt. Ich habe auch noch mehr kleinere Ergebnisse, aber die kann ich dann vielleicht in der Diskussion auch nochmal einbringen. Okay.